Christa Hecht. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Sie ist die Geschäftsführerin der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft und sie ist quasi das Gesicht und die streitbare Stimme für diejenigen, die sagen, kommunale Wasserversorgung hat ein Daseinsvorsorgerecht und hat auch die Pflicht, sich gegenüber denen durchzusetzen, die wie Nestle, Veolia und andere versuchen, mit Wasser Milliarden Geschäfte zu machen. Und dass wir hier in Deutschland, würde ich mal sagen, und auch in Bayern noch eine etwas Insel der Seligen sind, dass wir hier auch Rekommunalisierungen hatten oder in der Nachbarstadt von Nürnberg Fürth die Privatisierung der dortigen öffentlichen Wasserversorgung verhindern konnten. Das liegt sicherlich auch an Ihnen, Frau Hecht, und dass Sie sich so eingesetzt haben jetzt auch in die Diskussion um TTIP und CETA. Dafür möchte ich mich an der Stelle auch ganz herzlich bedanken. Freie Entscheidungen der Kommunen ist Ihr Thema. Sie haben das Wort.
Das Thema ist freie Entscheidungen der Kommunen, lokale, regionale Daseinsvorsorge unter dem Eindruck von Privatisierungsdruck und Klagerechten von Konzernen. Unter Daseinsvorsorge werden die Aufgaben des Staates verstanden, die der Versorgung der Bevölkerung zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse dienen. Einige, wie Wasser, sind lebensnotwendig. Kommunale Selbstverwaltung ist in Deutschland in Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz geschützt und die Daseinsvorsorge ist in das Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Grundgesetz eingebettet. Das ist ganz wichtig, das zu sagen, denn es geht hier auch um den sozialen Staat und soziale Bedingungen. In einigen Bundesländern ist das auch in den Gemeindeordnungen ausdrücklich erwähnt und in einem Rahmen bilden natürlich auch die kommunalen Abgabengesetze. Mit dieser Verfassungsgarantie haben die Kommunen eine gesicherte und starke Stellung in Deutschland mit einer gut funktionierenden Daseinsvorsorge. Über 20.000 Kommunen sind für die Erbringung von kommunalen Dienstleistungen verantwortlich und sichern so ein friedliches und ich meine durchaus auch angenehmes Miteinander. Einmal abgesehen von Konzentration der Verwaltungsaufgaben, die wir in einigen Bundesländern auch haben, in ländlichen Gebieten und wo es zum Beispiel schwierig ist, einen Personalausweis zu beantragen, da muss man 20 Kilometer fahren, oft mit dem Auto, weil es auch keinen ÖPNV gibt. Oder man muss beispielsweise einen Monat warten, bis ein Witwenrentenantrag gestellt werden kann. Das meine ich, ist keine Daseinsvorsorge mehr. Aber darüber will ich nicht reden. Die grundlegenden Aufgaben der Daseinsvorsorge, wie der Zugang zu sauberem Wasser und die Abwasserentsorgung, sind in Deutschland vorbildlich und ich erfahre das immer wieder weltweit anerkannt geregelt. Und ich war auch so verwundert über die Karikatur von Herrn, wie Herr Krajewski präsentiert hat, warum da ausdrücklich Frankfurt erwähnt ist. Denn Deutschland ist einer der wenigen weltweiten Staaten neben Österreich, der Schweiz, vielleicht noch Niederlande, Dänemark, Schweden, wo wir das Wasser direkt vom Wasserhahn trinken können. Die kommunale Selbstverwaltung, wie wir sie heute kennen, hat Wurzeln in den Freiherr von Steinschen Reformen. Und das wurde, ich möchte es auch ausdrücklich betonen, in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12.07.1960 so bekräftigt, nämlich, Zitat, es gehört zum Wesen der in den überschaubaren Verhältnissen des 19. Jahrhunderts gewachsenen kommunalen Selbstverwaltung, dass sie von der Mitwirkung angesehener, mit den heimischen Verhältnissen besonders vertrauter Mitbürger getragen wird und sich an den besonderen Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft orientiert. Da wir ja hier eine Kommunenkonferenz haben, meine ich, ist es wichtig, sich diese Aussage und diese Grundlagen, die wir haben, auch immer wieder deutlich zu machen. In den europäischen Verträgen konnte das im Subsidiaritätsprinzip festgelegt werden und dem Protokoll Nummer 26 zum AEUV, also das ist der Europäische Vertrag, Artikel 14 und Artikel 106 Absatz 2, wurde das rechtlich geregelt. Und zusätzlich auch im Artikel 4 Absatz 2 EUV werden die Strukturen für öffentliche Dienste in den Mitgliedstaaten, die eben auch die Kommunen betreffen, ausdrücklich respektiert. Deutsche Verbandsvertreter, ich weiß das, haben dafür hart gekämpft, als es um den Lissabonner Vertrag ging. Das war gar nicht selbstverständlich, dass wir das erreichen, denn viele andere Mitgliedstaaten haben andere Strukturen. Aber das ist gerade für die kommunale und für unsere kommunale Selbstverwaltung wichtig. Und nebenbei bemerkt, ich bin davon überzeugt, dass Deutschland die letzte Wirtschaftskrise relativ gut überstanden hat, ist neben den finanz- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und besonnenen Akteuren, da will ich ausdrücklich auch die Gewerkschaften nennen, mit den Regelungen zu Kurzarbeit und Arbeitszeitkontenabbau und so weiter, aber auch damit zu erklären, dass wir wichtige Bereiche der Grundversorgung in politisch stabil geleiteten Kommunen angesiedelt haben, die über Gebühren finanziert werden und die nicht den Mechanismen der Finanzmärkte unterliegen. Und da möchte ich Herrn Mali ergänzen, wenn er eben gesagt hat, freier Handel, das war der Ursprung der Städte. Ich meine, dazu gehörte auch, dass ich das entwickeln konnte, dass es sowas wie damals auch schon die kommunale Aufgaben oder kommunale Dienstleistungen gab. Sie werden nach 2019 in Bayern wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür haben, nämlich das Weltkulturerbe, das wahrscheinlich dann in Augsburg mit seiner historischen Wasserwirtschaft und Wasserkunst anerkannt sein wird, wo man das genau wunderbar sieht. Zwar von den Römern schon entwickelt, aber im Mittelalter war Augsburg das Zentrum für Wasserwirtschaft, für Wasserkunst. Es kamen die damaligen Ingenieure nach Augsburg, um sich dort Wissen anzueignen und sind auch wieder in die Welt hinaus geschwirrt. Das wird man dann sehr gut dort sehen können. Trotz der Absicherung der kommunalen Selbstverwaltung in den europäischen Verträgen und dem Recht der Mitgliedstaaten, ihre öffentlichen Aufgaben so zu gestalten, wie sie es in Europa in demokratischen Entscheidungen selbst wollen, werden von der Europäischen Kommission und auch Teilen des EU-Parlaments zur erklärten Vertiefung des europäischen Binnenmarkts wiederholt Liberalisierungsversuche gestartet und Druck für Privatisierung in immer mehr Bereichen der Daseinsvorsorge aufgebaut. Für die Konzessionsrichtlinie konnte dies mit der Ausnahme für die Wasserversorgung gerade noch im letzten Moment abgewendet werden. Und ich denke, wir alle haben ja 2013, 2014 erlebt, wie populär die erste europäische Bürgerinitiative Right to Water war. Ohne die wäre möglicherweise diese Ausnahmen auch nicht erreicht worden. Die Wasserversorgung ist der klassische Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge per se. Und ich als Expertin werde mich jetzt auch darauf konzentrieren. Zu den Freihandelsabkommen und Kommunen ist ja schon genug gesagt worden. Und da will ich Ihnen vielleicht mal ganz kurz eine Frage stellen. Wie lange kann man ohne Wasser leben?
3 Tage.
Drei Tage. Wer sich das vor Augen führt, weiß, wie groß das Erpressungspotenzial von großen internationalen Konzernen ist, wenn es um Wasser geht. Das Erpressungspotenzial für die Kommunen, für Staaten, für die einzelnen Menschen. Die Abwasserentsorgung hat als hoheitliche Aufgabe noch eine weitergehende Bedeutung in der Seuchenvermeidung. Und es ist gar nicht so lange her, dass wir in München Typhus-Epidemien hatten, in Hamburg, in großen Städten, 150 bis 160 Jahre. sind die letzten Epidemien. Dann ist in Deutschland die Abwasserentsorgung entstanden, wie wir sie jetzt kennen. Frankfurt feiert im Juni 160 Jahre Abwasserentsorgung. Diese Zahlen, wenn man sich die vor Augen führt, so lange ist es ja gar nicht mehr. Und die Abwasserentsorgung hat auch Aufgaben im Gewässer und im Umweltschutz. Und flankiert werden diese Aufgaben durch die Gewässerunterhaltung und die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Nach deutschem Recht gelten für den Bereich Wasser und Abwasser zahlreiche Wettbewerbsbeschränkungen, um die Gemeinwohlbindung der kommunalen Aufgabenwahrnehmung zu sichern. In § 50 und 56 Wasserhaushaltsgesetz und in Sonderregeln zur Mehrwertsteuer. Die deutsche Wasserwirtschaft ist meiner Auffassung nach so erfolgreich bei Qualität und Kundenzufriedenheit, weil sie nah an den Nutzern angesiedelt ist. Das Örtlichkeitsprinzip für die Wasserressourcennutzung, die Festlegung auf einen sorgsamen Umgang mit Wasser, die Anwendung des Vorsorge- und Verursacherprinzips und eine starke kommunale Selbstverwaltung sind dabei wichtige Faktoren. Und ich möchte nochmal betonen, die Wasserwirtschaft ist damit mit diesen Prinzipien unabhängig vom Weltmarkt und unabhängig von international tätigen Konzernen und kann so eine sichere, was heißt ohne Unterbrechungen, kostengünstige Ver- und Entsorgung erbringen. Das mag sicherlich analog auch für andere Bereiche der Daseinsvorsorge gelten. Ebenso wichtig ist, dass nach dem Wasserhaushaltsgesetz die Sicherung der Wasserversorgung und damit das Gemeinwohl immer privaten Interessen vorgeht. Dazu gibt es wirklich ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 1981, der sogenannte Nassauskiesungsbeschluss. Wenn Sie das im Internet eingeben, dann finden Sie das bei Wikipedia und überall. Darin ging es um die Frage, kann ein privates Unternehmen, das Kies abbaut, durchsetzen, dass es die Trinkwasserversorgung, also das Grundwasser, das vom Wasserversorger genutzt wurde, dass das in Mitleidenschaft gezogen wird. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, private Interessen müssen immer hinten anstellen, wenn es um die Wasserversorgung geht. Und wir haben dazu jetzt auch noch 2013 ein neues Urteil, ebenfalls des Bundesverfassungsgerichts, das das im Grunde genommen nochmal bestätigt hat. Sie werden nachher sehen, warum ich das so betone. Denn, und nun kommen die Freihandelsabkommen ins Spiel. Da geht es ja genau darum, welche Rolle spielt das Gemeinwohl? Oder können private Interessen durchgesetzt werden gegen das Gemeinwohl? Denn zunächst heißt es ja, es geht nur um Handel. Also das ist uns gesagt worden, als wir 2013, ich glaube, mit einer der ersten gesagt haben, oh, passt mal auf, jetzt haben wir bei der Konzessionsrichtlinie die Ausnahme erreicht. Durch die Hintertür können die das vielleicht wieder außer Kraft setzen. Wir müssen uns die Freihandelsabkommen ansehen. Und dann haben wir eben, als wir uns das angesehen haben, festgestellt, ja, da lauern die nächsten Gefahren. Und auch hier nochmal, wir haben ja durchaus in Europa hervorragende Grundlagen. In der Wasserrahmenrichtlinie steht als erster Satz, Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das entsprechend behandelt und geschützt werden muss. Leider könnten die Freihandelsabkommen als Völkerrecht selbst diesen Satz wieder unterlaufen. Und für den Wasserbereich wird argumentiert, dass ja durch die Zusatzprotokolle das alles geregelt worden wäre. Ich stimme dazu, was Frau Jepsen gesagt hat. Die Gefahren sind nicht gebannt. Wir müssen da weiterhin sehr wachsam sein, auch wenn eben durch den Widerstand viel erreicht wurde. Und ich weiß, in Wallonien quasi ging es auch mit ums Wasser. Das war ein ganz entscheidender Punkt, warum die Regionalregierung da sich so bis zum Schluss dagegen wehrt. Und ich meine eben auch, es ist alles das, was wir in CETA haben, nur ein Schutz möglicherweise gegen neue erzwungene Privatisierungen. Die Rekommunalisierung kann schwierig werden und der haben wir ja auch in Europa einen Trend. Auch wenn man den in Deutschland nicht so feststellen kann, aber wir haben ja nicht so viel privatisiert, dann kann man auch keinen Rekommunalisierungstrend feststellen. Aber was wir jetzt gerade diskutiert haben in der AÖW, ist das Thema Nutzungskonflikte der Wasserressourcen. Ich will einige Beispiele nennen. Wir hatten die Auseinandersetzung über Fracking, über Windkraftanlagen, dürfen die in Wasserschutzgebieten gebaut werden oder die Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Und ich möchte auch noch folgenden Gedankengang weiterspinnen. Wir wissen ja, die Menschheit wächst und die Bevölkerung in den Städten wächst. Möglicherweise haben wir in der Zukunft den Bedarf, Wasserschutzgebiete auszuweisen, wo wir heute noch gar keine Vorstellung haben, dass es möglich sein kann. Und dann kommen genau solche Nutzungskonflikte ins Spiel und es können genau da Konflikte entstehen mit großen Konzernen. An sowas müssen wir ja auch denken. Das ist ein Thema, das wir bei den Freihandelsabkommen bisher noch gar nicht ausreichend ausdiskutiert haben. Oder, was schon erwähnt wurde, neue Dienstleistungen. Wir sehen, es gibt bei Smart Cities, Smart Wasserwirtschaft 4.0, gibt es neue Dienstleistungen, die in private Bereiche hineinreichen. Oder die Abwasserwirtschaft soll demnächst gezwungen werden, Phosphor aus dem Klärschlamm zu recyceln. Das ist ein privater Bereich, das ist gar kein öffentlicher Bereich. Da kommen möglicherweise ganz neue Konflikte hinzu, wo private Konzerne sagen können, wir klagen uns jetzt hier ein. Und als letztes will ich einfach nur ganz kurz erwähnen, wir wissen aus Beispielen in Argentinien, in Estland, in Indonesien, dass die großen Konzerne, und das sind französische Konzerne, im Wasserbereich sind sehr große französische Konzerne, britische und RWE. Ja, die hat sich allerdings jetzt rausgezogen aus dem Wasserbereich und E.ON beispielsweise auch. Dass die nicht davor zurückscheuen, auch wenn sie die versprochenen guten Dienstleistungen nicht erbracht haben, bei Kündigungen Millionen einzuklagen von den Staaten. Und von daher müssen wir auch wirklich vorsichtig sein und wachsam sein, auch wenn genau diese Investitionsschutzregeln bisher ja nicht gelten, wie wir gehört haben. Aber wenn sie gelten sollten, dann wird es auch genutzt von den Konzernen.